Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen und schön, dass ich da sein darf. Und danke auch für die freundliche Empfang, fürs Empfangen nehmen und für diese schöne Zeit. Und ich möchte vorher noch beten. Lieber Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass ich hier sein darf mit meinen Eltern heute. Danke, dass du uns dieses wunderschöne Wetter geschenkt hast. Danke, dass du in unserer Gegenwart gerade bist. Und bitte gib mir die richtigen Worte und baue einfach diese lebendige Gemeinde auf, wie du sie haben möchtest. Und ich bitte dich auch für die Kinder in der Sonntagsschule, dass sie einfach dich erleben dürfen als ihren besten Freund, als Ratgeber, als Herr, als Erlöser und dass du sie einfach auferbaust und stärkst für diese Woche. Amen. Genau, und was schon lang her ist, fast ein Jahr wieder, wie ich einige von euch gesehen habe, weil ich dachte, macht ein kurzes Kennenlernen und Muntermachen, ja, für die Leute, die aufstehen können, dürfen aufstehen, wenn nicht, einfach Hände zeigen. Ich mache einfach ein paar Ja-Nein-Fragen. Spätestens dann sind vielleicht alle Leute munter für die Predigt. Genau, die erste Frage ist, wer freut sich überhaupt auf die Predigt? Genau. Sehr gut. Wer von den Männern ist verheiratet? Auch gut. Wer zu Hause dieses Jahr schon irgendwas fürs Haus gekauft? Für den Garten, Blumenstock, Küche? Sehr gut. Wer ist durch einen von hier zum Glauben gekommen? Auch interessant. Wer hat die Bibel schon einmal durchgelesen? Da werden Geheimnisse offenbar. Wer kann sich noch von Tom Happel erinnern, was seine Hauptaussage war bei der Gemeindefreizeit? Genau. Wer hat mehr als zwei Geschwister? Leibliche? Genau. Wer ist jetzt noch nicht munter? Alle, sehr gut. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Simon. Ich bin 23 Jahre alt oder jung, das könnt ihr euch aussuchen. Ich studiere jetzt derzeit Lehramt und an der EWAG, an der Evangelikalen Akademie. Und Bekehrungserlebnis ist immer wieder so eine Sache. Man fragt immer, wann hast du zum Herrn gefunden? Das kann ich nicht direkt beantworten, weil ich eigentlich seit ich ein kleines Kind bin, einfach mit dem Glauben aufgewachsen bin und ich einfach gewusst habe, dass ich einen Erlöser brauche und dass Jesus für mich immer da ist. Aber mit 14 Jahren habe ich mich entschieden, mich taufen zu lassen, weil ich einfach gewusst habe, ich brauche den Herrn Jesus. Und das finde ich interessant, wenn man auch die Kirchengeschichte beachtet, dass das Bekehrungserlebnis das Wichtigste war in der Erweckungsbewegung im 18. und 19. Jahrhundert. Im Mittelalter und in der Renaissance oder so haben die Leute gar nicht gefragt, ob man bekehrt ist oder nicht, sondern man ist regelmäßig in die Kirche gegangen. Und trotzdem ist es wichtig, dass man Herrn Jesus persönlich kennt. Genau, und was für mich beim Predigen wichtig ist, ich habe, wie ich angefangen habe, jetzt predige ich fast schon 6 Jahre, war es für mich wichtig, ich will keinen Fehler machen, ich muss alles richtig machen und habe mir alle Predigtbücher gekauft, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Und jeder hat eine verschiedene Tradition. Für mich ist es wichtig, Gottes Reden. Im Alten Testament hören wir Gottes Reden. Wir hören es heute noch. Und das ist für mich das Wichtigste, was für mich Predigen bedeutet. Gottes Reden hören, angesprochen sein durch sein Wort. Ich will einen Jesus verkündigen, der da ist und nicht von einer Werbung. Der sagt, man kriegt einen Mercedes, wenn man Christ ist. Und genau, für mich ist Praxis wichtig, weil ich kann ein Lexikon aufschlagen und euch jetzt ein paar Sachen sagen und euch was vorlesen. Und mein Rekord war derzeit einmal eine Predigt, ein Kapitel, es waren 70 Verse und es war ziemlich gedeckt. Und ich denke, es ist besser weniger und dafür mehr. Genau. Und für mich ist das Wichtigste Jesus-Schule. Manche Leute denken, man braucht vielleicht eine Bibelschule vorher und das ist auch wichtig vielleicht. Aber es ist viel einfacher, 1-2 Jahre isoliert irgendwo hinzugehen, die Bibel zu studieren und nachher mal die ganze Theorie, als wenn man Mutter ist. Weil eine Mutter ist wirklich ein Jünger, weil die muss die Liebe und die Praxis im ganzen Tag immer präsentieren. Mit den Kindern, mit dem Ehemann, bei dem Verkauf etc. Das ist wirklich eine Bibelschule und das ist auch für mich wichtig, das Evangelium im Alltag zu verkündigen und zu leben, und deshalb möchte ich aufschlagen, 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Lasst euch aber selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Und das ist die erste Frage, wer kann sich überhaupt als lebendige Steine aufbauen lassen? Von Natur aus sind wir Menschen alle Sünder und Gott kann keinen einzigen Baustein gebrauchen, weil jeder einfach nicht passt. Kein einziger Baustein passt, außer die Leute, die merken, Jesus Christus ist mein Erlöser und ich brauche ihn. Und wenn ich Jesus Christus in mein Leben aufgenommen habe und sagen kann, Jesus Christus ist mein Herr und er ist mein Retter, dann kann ich mich als Baustein gebrauchen. Und das ist auch das Thema dieser Predigt. Baue ich mein Leben um Jesus oder baue ich Jesus in mein Leben ein? Ja? Und jeder kennt das vielleicht. Ja? Man hat vielleicht ein Duplo. Und irgendwann beginnt man zu bauen. Man geht einmal in die Schule. Dann findet man vielleicht eine Frau oder einen Mann. Dann kommt die Arbeit dazu. Dann baut man ein Haus vielleicht. Ein Auto. Irgendwo muss die Garage noch Platz haben. Und dann kommen noch die Hobbys. Und irgendwo dazwischen muss Jesus Platz haben im Leben. Weil ich baue mein Leben und ich bin Christ und Jesus muss irgendwo da eine Orientierung haben. Und das ist auch das Thema, ihr müsst euch heute nicht viel merken, sondern einiges bemerken. Baue ich mein Leben um Jesus herum oder sage ich, Jesus muss sich in mein Leben irgendwo einbauen. Vielleicht ist irgendwo ein kleiner Baustein, wo Jesus Platz hat. Und wir kennen das alle. Wer frisch in die Gemeinde kommt, der wird begrüßt, die freuen sich, schön, dass ein Neuer da ist. Und lebendige Bausteine sind wir alle. Und am ersten, wenn wir in die Gemeinde kommen, sind wir ganz oben. Wir werden begrüßt, wir freuen uns, wir kommen zu den Gebetsabenden, wir lernen viel, wir haben viele Fragen. Was darf ich als Christ, was darf ich als Christ nicht? Und irgendwann kommen wir ganz unten. Irgendwann, die reifen Christen sind ganz unten und tragen die Last von vielen. Und viele Christen, die das kennen, die schon 10 Jahre in der Gemeinde sind, die sehen alle Kratzer beim Baustein. Ja? Ein Baumeister sieht genau, wo ist lackiert worden, wo ist ausgebessert worden, wo ist der Teppich drunter, wo ist der Teppich drüber, wo ist der Schmutz drunter. Und wir sind alle lebendige Bausteine, aber keiner möchte unten sein. Aber gerade der Grundstein, der tragt alles. Und wichtig ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, der Baustein, Jesus ist natürlich der Eckstein. Und wenn wir nicht an den Eckstein dran bauen, dann wird irgendwann das Gebäude einstürzen. Die zweite Frage ist, Baustein oder Stolperstein? Aus Christen, wenn wir schon länger unterwegs sind, dann werden andere Leute und auch andere Christen irgendwann schuldig an uns. Einmal haben sie uns nicht gegrüßt. Einmal haben sie uns zum Geburtstag nicht gratuliert. Vielleicht gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Und da muss man die Frage stellen, ich persönlich als Christ, bin ich für andere ein Baustein oder bin ich ein Stolperstein? Vielleicht verbaue ich ihnen das und sage, ich will nicht. Das ist meine Meinung, da ist die andere Meinung. Und dann blockiert das. Und die Leute können dann nicht draufbauen, weil irgendwo ist vielleicht eine Lücke. Ja? Vielleicht sollten sie da draufbauen, aber irgendwie geht es nicht. Und das ist die Frage, was will ich sein? Ein Stolperstein oder ein Baustein für den Herrn Jesus? Der Heilige Geist gibt jedem von uns eine Aufgabe in einer Gemeinde und wir haben hier ein schönes Gemeindelokal und was bauen wir? Lasst euch auferbauen zu lebendige Steine. Was bedeutet das? Ich habe am Anfang eine Frage gestellt, wer hat was schon für sein Haus gekauft? Vielleicht habe ich vor, einen Wintergarten zu bauen, eine Terrasse, ein neuer Griller, etc. Wie schaut es aus mit der Gemeinde von Herrn Jesus? Warum ist es so wichtig, dass wir um Zentrum von Herrn Jesus herum bauen? In den USA werden monatlich 3000 Bücher, christliche Bücher herausgebracht im Monat. Das wären dann fast über 20.000 Bücher mindestens im Jahr. Wenn alleine 100 übersetzt werden, dann haben wir im deutschsprachigen Raum 100 christliche Bücher und jeder zählt, es geht um Herrn Jesus. Jesus hat uns lieb, Jesus ist da für uns, Jesus hilft in jeder deiner Situation, du bist ein Sünder, Gott hat dich trotzdem lieb. Aber was ist die Gefahr? Wenn ich Jesus nicht direkt durch die erste Quelle kennenlerne, dann lerne ich einen Jesus kennen, der für mich sagt, egal, tausendmal hast du einen Fehler gemacht, das ist schon in Ordnung. Wenn du das christlich anstrengst, wirst du befördert. Und dann besteht die Gefahr, liebe ich dann den Herrn Jesus oder liebe ich Herrn Jesus seine Gaben? Dass er für mich da ist, dass er mich tröstet, dass er mir hilft. Liebe ich ihn an Jesus, weil er Herr Jesus ist, mein Retter? Oder liebe ich ihn an Jesus für alle Sachen, was er für mich tut? Das gleiche können wir ummünzen. Liebe ich meine Ehefrau oder meinen Ehemann, weil ich sie liebe oder weil ich jeden Tag ein Mittagessen bekomme und das Hemd gebügelt wird? Baue ich um Herr Jesus herum und wie baue ich mein Leben? Wir ziehen ja die nächste Generation. Wenn wir einen Jesus lernen, wie ein Aspirin, jedes Mal, wenn es dir schlecht geht, vor der Schularbeit betest du, nimm ein Aspirin. Du hast Kopfschmerzen, nimm ein Aspirin. Wenn wir den Kindern beibringen und auch den frischen Junggläubigen, Jesus ist ein Aspirin, dann braucht sie nur Jesus rufen, wenn es euch schlecht geht. Aber wenn es euch gut geht, brauche ich kein Aspirin nehmen. Aber Jesus ist nicht nur der Arzt und Helfer, er ist auch Herr. Was bedeutet das, dass Jesus Herr ist? Stellt euch vor, ihr arbeitet, der Chef kommt und sagt, nein, brauche ich nicht. Der Chef sagt, wir müssen noch was erledigen. Tut mir leid, ich habe keine Kopfschmerzen, ich brauche jetzt kein Aspirin. Mit dem Chef können wir auch nicht so umgehen, dass wir ihn wegschicken, wenn wir es nicht wollen. Für was ist das Haus Gottes da? Im 1. Petrus 2,5 lesen wir, lasst euch auferbauen zu lebendigen Steine und zum Haus Gottes. Der Gottesdienst ist dazu da, die Herrlichkeit Gottes zu empfangen. Alleine durch Lieder und durch Anbetung erfahren wir, wie Gott ist. Durch Gebet reden wir mit Gott. Und unsere Aufgabe sollte es eigentlich sein, dass wir ein Stück von dieser Herrlichkeit mitnehmen. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich gehe in den Gottesdienst hinein. Damals im Alten Testament war es der Tempel, heute sind wir die Gemeinde und begegne Gott. Begegne Gott und nehme etwas von der Herrlichkeit mit nach Hause, beim Mittagessen. Ich nehme etwas von der Herrlichkeit Gottes mit in der Ehe, in der Familie, im Beruf und zu meinen Nachbarn. Aber wer nachschaut im Fernsehen, im Radio etc., finden wir nichts von der Herrlichkeit Gottes. Wir könnten jetzt den Radio einschalten und zu 90% finden wir etwas wie geschieden, neue Werbung, du brauchst die neue Zahnpasta, du brauchst diese Zahnpasta, du brauchst wieder Vitamin-D-Tabletten, in 2 Jahren sind es die Vitamin-C-Tabletten. Im Fernsehen, wir hören über Erdogan, wir hören über Wahlen, wir hören über Frankreich. Aber wie oft erfahren wir das über Gottes Herrlichkeit? Und auch als wir als Christen, wenn wir uns als Steine auferbauen lassen wollen, worauf baue ich? Wenn ich nur zugedröhnt werde mit lauten weltlichen Gerede, wie erkenne ich dann, was Gott wichtig ist? In der Schule bekommt man gelehrt, man braucht Teamfähigkeit. Aber wenn ihr aus der Schule draußen seid, sind eure Nachbarn links und rechts eure Konkurrenten. Und der Bessere gewinnt. Beim Chef muss ich mich einschleimen und muss die anderen schlecht machen. Der Bessere gewinnt. In der Bibel haben wir ein anderes Konzept, da steht Liebe deinen Nächsten. Vielleicht mache ich sogar Überstunden für meinen Arbeitskollegen, den ich überhaupt nicht leiden kann. Weil ich möchte in meinem Arbeitsplatz die Herrlichkeit Gottes zeigen. Wie Gott ist, nicht wie die Welt ist. Wenn wir weiterlesen in 1. Petrus 2,5, da steht also ein geistliches Haus. Und dann schauen wir zum Propheten Hagei, da wir auch das Alte Testament haben. Wenn wir den Propheten Hagei aufschlagen, im Alten Testament, die Verse 3 bis 9. Hagei, Verse 3 bis 9. Hagei, Kapitel 1, Abvers 3. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Hagei. Ist es für euch selber an der Zeit, in eure getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinen warm. Und der Lohnarbeiter wirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. und brachte es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscher, wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Hage ist ein kurzes Buch und ich werde in der Predigt heute das komplette Buch Hage kurz skizzieren, weil die Kernbotschaft vom Propheten Hage ist, und das Bild kann jeder von euch merken, es ist ein fertig gebautes Haus und im Hintergrund ist ein unfertiger Tempel. Im 1. Petrus 2,5 steht, lasst euch auferbauen zu einem lebendigen Baustein und zu einem geistlichen Haus. Und Gott ist der gleiche gestern, heute und alle Ewigkeit. Und was wir beim Propheten Hage sehen, sehen wir heute auch. Der Prophet Hage hat ungefähr 530 vor Christus gewirkt und 16 Jahre hat es gedauert, dass die Leute den Tempel fertig bauen. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute kommen von Exil nach Israel, jeder baut sein eigenes Haus fertig, Ackerfeld ist bestellt, der Tempel ist nicht fertig, 16 Jahre lang, und die Leute wundern sich, warum sie wenig Ernte haben. Heute haben wir schon ein Gebet gehört, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Der Wille des Vaters ist der erste Wille. Und dann kommt unser Wille. Und das sehen wir beim Vater unser genauso. Was ist Gottes Wille? Dass wir Christen da sind und wissen, ja, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, jetzt bin ich 23, vielleicht lebe ich, wenn es gut geht, noch 40, 50 Jahre. Ich baue ein Haus, ich brauche ein Auto, einen Garten für die Familie. Die kommen auch zum Glauben, die Kinder. Und irgendwann, wenn wir alt sind, sterben wir und kommen dann zum Herrn Jesus. Und Hage motiviert die Leute und sagt, ihr habt ein Ziel verpasst. Eure Güter sind dazu da, den Tempel zuerst zu bauen. Und das ist interessant, die Leute haben vielleicht früher viel mehr Ehrfurcht gehabt als wir heute, aber würdet ihr auf die Idee kommen, zuerst euer Haus zu bauen, eine Hypothek aufzunehmen vielleicht, kaufe ein Haus um 200.000, um 300.000, dann gehe ich mal arbeiten, suche einen Job und irgendwann nach 16 Jahren kommt er und sagt, willst du nicht mal da in Ampfelwang das Dach bauen? Stell dir mal vor, hier hätten wir gar kein Dach, 16 Jahre lang, es würde hineinregnen, ich würde alle mit dem Regenschirm da sitzen, im Winter mit einer Winterjacke, das geistliche Haus bauen. Und wir lesen zweimal bei Verse 3 und Vers 9, richtet euer Herz auf eure Wege. Richtet euer Herz auf eure Wege. Wo ist unser Herz? Ist das Ziel des Christen, dass wir arbeiten oder dass wir Reich Gottes bauen? Und es ist nicht einfach heutzutage. Es ist nicht einfach. Wir als Christen wollen natürlich wachsen und wir wollen natürlich auch dazulernen. Und wir denken vielleicht, jetzt muss ich bei der Predigt nachdenken, was bedeutet das für mich? Was bedeutet es für mich, zu wachsen und ins geistliche Haus zu investieren? Jeder kauft gerne eine Pflanze und wir haben bald Muttertag und dann kaufen wir einen Blumenstrauß. Und wer würde auf die Idee kommen, heute zu sagen, nächste Woche bringe ich einen Blumenstrauß in die Gemeinde mit? Wer würde sagen, ich bringe ein Bild in die Gemeinde mit? Ich nehme irgendwas mit. Ich esse gerne mit meiner Familie zu Hause Schokolade und bringe nächste Woche in den Gottesdienst Schokolade mit. Lebendige Bausteine, um etwas Gutes zu tun. Wir können uns die Bausteine nicht aussuchen. Der grüne Stein kann sich nicht aussuchen, dass darunter der blaue ist. Und genauso ist es bei euch. Wer sich neben euch setzt, könnt ihr nicht aussuchen. Wer jede Woche in den Gottesdienst kommt, auch nicht. Aber es sind eure Geschwister. Und die Nachbarn kann man sich auch nicht aussuchen. Und trotzdem soll man für den Herrn ein Licht sein. Wenn wir beim 1. Petrus Vers 5 weiterschauen, da steht Priester. Was haben die Priester früher die ganze Zeit gemacht? Sie haben ein extriges Kleid bekommen, dass sie Tag und Nacht den Herrn anbeten. Und wir feiern ja 500 Jahre Reformation. Und 1. Petrus Kapitel 2 war von Luther ein ausschlaggebender Text. Wenn nämlich alle Christen Priester sind, muss jeder das Wort Gottes lesen können. Weil jeder muss Tag und Nacht im übertragenen Sinne für den Herrn da sein. Es gibt viele Bücher, Lebensratgeber, wie lebe ich als Christ, oder es gibt sicher 20 Bücher, wie baue ich Gemeinde. Aber hier steht, wir sollen Priester sein. Wir sollen Priester sein. Und interessant ist, die Mönche haben zu Luther gesagt, wie er die Katharina von Bora geheiratet hat, du hast ja alles nur ausgedacht, dass du eine Frau heiraten kannst und dass du Spaß haben kannst, weltlichen Spaß. Und das ist interessant. Und Luther hat gesagt, das stimmt nicht. Weil wenn ihr verheiratet werdet, dann sage ich euch, ein Jahr Ehe ist mehr Heiligung als 10 Jahre im Klosterleben. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, lebendige Bausteine auch zu Hause. Bedeutet für uns Christsein, am Sonntag Gott anzubeten und spätestens ab dem Mittagessen leben wir so, wie wir immer gelebt haben und das die ganze Woche und am Sonntag kommen wir wieder und sagen, Herr Jesus, ich hätte vielleicht 1-2 Mal mehr Bibel lesen sollen. Lebendige Bausteine. Und ich habe vorhin gefragt, wer von den Männern ist verheiratet heute? Und meine Eltern feiern heute Hochzeitstag und sind schon ziemlich lange verheiratet und irgendwann fragt man sich, was ist der Sinn in der Ehe? Und dann sagt mir oft gewisse Personen, Simon, du bist nicht verheiratet, über Kindererziehung und Ehe brauchst du nicht reden, weil du hast keine Erfahrung. Und das stimmt, und jetzt könnt ihr erkennen, dass ich wirklich eine Predigt halte, weil ich erzähle nicht meine Erfahrung, sondern ich erzähle, was das Wort Gottes sagt, nämlich wenn wir Sprüche 18 aufschlagen, Vers 22 steht, wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden. Und das ist die biblische Antwort, egal ob man ein Jahr verheiratet ist, ob man 5 Jahre verheiratet ist, ob man 10 Jahre verheiratet ist oder 20 Jahre. Der Ehemann sagt, ich habe Gutes gefunden. Und wenn andere Leute, Arbeitskollegen sagen, du könntest eine viel jüngere Frau haben, die hat gar keinen Falten, dann sagt der Ehemann, ich habe Gutes gefunden. Ich habe Gutes gefunden. Wenn ich euch jetzt ein Duplo-Stein gebe, dann würde ich sagen, was habe ich davon? Der Simon schenkt mir ein Duplo. Dann sage ich, weil ich ein Christ bin, bin ich höflich und nett und sage, Dankeschön als Erinnerung. Bei der Ehefrau können die Männer das nicht machen. Weil Gott hat euch die Frau geschenkt. Und zu Gott können sie nicht sagen, was hast du mir für eine Frau geschenkt. Gott hat euch etwas Gutes geschenkt. Etwas Gutes. Hier steht etwas Gutes. Nicht Schlechtes, sondern etwas Gutes. Und das ist ein lebendiger Baustein. Gott hat den richtigen Baustein genommen, damit das Fundament klappt. Und Gott hat euch die richtigen Kinder geschenkt, damit ihr leben könnt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Luther hat gesagt, Christsein lebt man in der Familie, nicht im Kloster. Die Familie war zuerst da, dann das Kloster. Die Familie war zuerst da, dann der Staat. Es ist einfach, ein Mönch zu sein. In einem Schweigekloster rede ich vielleicht 3-mal am Tag etwas, bin die ganze Zeit alleine, da komme ich gar nicht in die Gefahr, versucht zu werden. Ich habe keinen Fernseher, die Leute können mir nichts wegnehmen, wir kriegen alle die gleiche Stoßsuppe, schimpfen können wir uns auch nicht. Es sind so dicke Wände, wir hören uns gegenseitig nicht. Es ist einfach Christ zu sein in einem Kloster. Aber in der Familie Christ zu sein, wo die Kinder vergessen, das Geschirr wegzuräumen, wo das Gewand überall herumliegt, wo Staubsaug gehört, wo nach der Arbeit noch Einkauf erledigt werden muss, da zeigt sich wirklich, wie der Glaube gelebt werden sollte. Und das ist auch etwas Radikales bei Zwingli. Der hat einfach gesagt, alle Kloster geschlossen in der Schweiz, in seiner Region, in Genf, alle Klöster geschlossen, sagt, Christsein funktioniert in der Familie. Und das Ziel ist es ja, aus Baustein, dass wir Träger werden. Träger der Herrlichkeit und Tragende. Wir wollen sehr gerne Getragene sein. Verantwortung abgeben. Der Prediger sagt mir, wie ich schon das machen soll. Der Prediger sagt mir, es reicht, was du tust. Die Verantwortung gebe ich an die Kinder ab. Weil ich so viel mit den Kindern verbracht habe, habe ich keine Zeit zum Bibellesen. Aber ich könnte sagen, ich möchte mit den Kindern gemeinsam Bibel lesen. Was prägt mich? Harmonische Beziehungen, wir haben uns jetzt schon die Familie angeschaut, warum ist die Ehe aus lebendiger Baustein so wichtig, dass man miteinander redet? Gott hat uns etwas Gutes geschenkt und in der Trinität, in der Dreieinigkeit schon, und wir merken es auch bei Jesus in dem Evangelium, Jesus redet ständig mit Gott, mit seinem Vater, ständig in seiner Beziehung. Und Familie und Ehe lebt von Kommunikation. Es lebt von Kommunikation. Ich brauche eine Person, die mich versteht, einen Ansprechpartner in Krisen, eine Unterstützung und dieses Gefühl, ich fühle mich verstanden. Eine Person, die ich schon über Jahre hinweg kennt, wird euch besser verstehen, als wenn ihr mir heute euer Problem erzählt. Ich kann vielleicht Mitgefühl empfinden, aber ich werde euch nicht so gut kennen. Und warum rede ich ständig von Ehe und Familie? Weil hier lauter Ehen und Familien sitzen. Gemeinden bestehen aus Ehen und Familien. Und harmonische Familien bewirken eine harmonische Gemeinde. Und eine harmonische Familie bewirkt ein harmonisches Heranwachsen der Kinder. Angesprochen sein, ich fühle mich verstanden. Eltern wollen, dass die Kinder sie verstehen und Kinder wollen, dass die Eltern sie verstehen. Und ich habe am Anfang die Frage gestellt, bauen wir unser Leben um Jesus herum oder soll Jesus irgendwo hineinkommen? Wenn die Eltern sich ständig die Frage stellen, du musst die Matura schaffen, du musst die Schule schaffen, sollst einen ernsten Beruf ausleben, Arzt werden, Anwalt. Was kriegt das Kind mit? Fleiß und Preis und ich muss viel lernen, dass ich einen Job bekomme. Oder gebe ich meinen Kindern mit, Gott schenkt dir die Arbeit. Gott hat auch Hagai berufen, dass er die Israeliten erinnert, den Tempel zu bauen. Und das Ziel jeder gläubigen Eltern sollte sein, den Kindern zu sagen, macht seinen Dienst in der Gemeinde. Weil das ist etwas Wunderschönes und man bekommt so viel zurück. Rede ich am Mittagstisch ständig von Versicherung und du musst drauf schauen, was du machst und neben Geigen spielen musst du noch Fußball spielen und dann musst du noch Tennis und dann musst du noch Kochunterricht. Oder sage ich, das höchste Ziel, was du tun kannst, ist für den Herrn einen Dienst abzugeben. Wir kennen die Geschichte von Samuel, wo die Mutter den Samuel geopfert hat. Für Gott. Und welches Testament wollen wir Kindern hinterlassen? Ich habe mitgenommen die Pilgerreise. Vielleicht kennen einige die Pilgerreise von John Bunyan. Er war im Gefängnis und hat gedacht, ich möchte meinen Kindern etwas mitgeben. Meine Kinder sollen das Evangelium verstehen und er hat eine Geschichte erfunden, wie Christian und Christiane gemeinsam zur heiligen Stadt gehen. Ein Vater opfert Jahre seines Lebens, zu sagen, ich möchte meinem Kind eins mitgeben. Wie lebe ich mein Leben mit Jesus? Und welches Erbe wollen wir, nicht nur die Eltern, sondern auch die Erwachsenen, unseren Kindern der Gemeinde mitgeben? Welches Erbe? Welches Vermächtnis? Zum Beispiel, Ampfelwang hat vor vielen Jahren, 2003, auch einen Missionar gesendet nach Krems. Ja, Missionar bedeutet nichts anderes als Gesandter und das war der Andreas. Und er hat in der Jungschau ausgeholfen. Und genau zur richtigen Zeit, weil es gab keinen einzigen, der in seinem Alter ein Mann war. Und die Kinder und auch die Burschen haben es einfach gebraucht. Zur richtigen Zeit. Und Andreas hätte sagen können, warum fahre ich da nach Krems runter? Die Astrid kann auch nach Ampfelwang kommen. Und das ist ein Dienst. Und auch das Jungscherlager und die Jungscher, Fußball spielen ist lustig. Fußball spielen macht Spaß. Aber in der Früh gibt es auch stille Zeit. Und auch das Wort Gottes ist wichtig. Und so muss ich zeigen, ich kann meinen Kindern nicht ständig erzählen, Bibellesen ist wichtig, aber sie sehen uns nie Bibel lesen. Ich kann meinen Kindern nicht sagen, wenn du eine Notsituation hast, wenn du in der Straße nachts gehst und du hast Angst oder von der Schule bei hast Angst und du sollst beten, wenn wir nie die Eltern beten sehen, wenn sie in schwierigen Situationen sind. Mit Geld ist knapp. Sagen die Eltern, jetzt muss ich wieder mehr arbeiten und jetzt sparen wir, jetzt gibt es nicht die Schokolade die Woche. Oder sagen die Eltern, wir setzen zusammen und beten. Der Herr wird uns versorgen. In Matthäus 6 steht ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Das ist der einzige Zufall in der Bibel. Und wenn wir weiterschauen zu lebendigen Bausteinen, im 1. Petrus 5 steht, wir sollen allgemeines Priestertum und wir sollen Opfer bringen. Und glaube ich, das ist das schwierigste Thema, was man heute bei Christen ansprechen kann, Opfer bringen. Früher hat der Priester Opfer gebracht fürs Volk und wir wissen alle, Jesus ist die Grundlage für das Opfer. Jesus hat ein für alle Mal am Kreuz das Opfer vollbracht und jetzt sollen wir opfern. Und zwar nicht im wörtlichen Sinn, sondern im übertragenen Sinn. Und wenn man da weiterlesen steht, es ist Gott willkommen oder in der Luther-Übersetzung heißt, es ist wohlgefällig. Wer kann heute sagen, wenn ich Gott ein Duplo schenke, dass Gott sagt, super, das gefällt mir. Wir würden erwarten, du musst 5 Gemeinden in Oberösterreich gründen, du musst 5 Leute zum Herrn führen, du musst 10.000 Euro spenden. Und im 1. Petrus 2,5 steht, wenn du ein Opfer bringst, dann ist es Gott wohlgefällig und willkommen. Und das ist auch der letzte Teil bei der Predigt, Opfer, Opferbereitschaft. Gemeinde kann nur wachsen durch Opfer. Eltern, die ihre Kinder zu Jungscher oder zum Wannertag bringen. Erwachsene, die sagen, ausschlafen ist schön und gut, aber ich gehe am Sonntag in Gottesdienst, selbstverständlich. Opfer. Warum sind Opfer so wichtig? Jeder hat einen Nachbar oder Verwandte, die nett sind, aber Jesus noch nicht kennen. Ampelwang hat viele nette Leute, wenn ich rausgehe, grüßen sie mich. Aber ich muss davon ausgehen, dass alle Leute, die heute nicht da sind, in die Hölle kommen. Und das ist ein Opfer in unserer heutigen Zeit, für diese Leute zu beten. Ein Fußballspiel kann man locker 90 Minuten anschauen, sogar 10 Minuten Verlängerung. Aber in der Familie zu sagen, ich möchte beten, 5 Minuten, das ist eine Herausforderung. Ein Opfer zu bringen und diese Bereitschaft, ein Opfer zu bauen. Und wir sind oft überfordert. Und wenn wir 2. Samuel aufschlagen, ganz kurz, 2. Samuel, 22,30, 2. Samuel, 22,30, denn mit dir erstürme ich einen Wall, mit meinem Gott springe ich über eine Mauer. Mit meinem Gott springe ich über eine Mauer. Und genau das ist die Ermutigung, die ich heute geben möchte. Mit Gott erstürmen wir einen Wall und mit Gott überspringen wir eine Mauer. Hage geht nicht zu Ende mit Kritik, sondern Hage ermutigt die Leute und sagt, Gott hat gesagt, ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Und wenn man 1. Petrus 5 weiterlesen steht, durch Jesus Christus. Wir Menschen können die Bibel überhaupt nicht ausleben. Das ist ein Überforderungsbuch. Und Jesus hat gesagt, ich wohne durch den Heiligen Geist in euch. Und das ist unsere Kraftwelle. Mit Jesus überspringen wir Mauern. Egal, ob am Alltag viel hineinkommt, ja, Einkauf, Nachbarn helfen, Stress, Kochen. Jesus sagt, mit dir überspringe ich die Mauer und du kannst heute deinen Dienst tun. Du kannst heute eine gute Mutter sein. Du kannst heute ein guter Vater sein und du kannst heute ein gutes Kind sein und kannst gute Großeltern sein. Mit dir überspringe ich Mauern. Was wir unseren Kindern und auch der Zukunft und jedem Neuen mitgeben sollen, das Buch ist kein Buch der Vergangenheit. Ich sage nicht, Hage hat damals 530 den Tempel aufgebaut, mit Gottes Hilfe, sondern Gott baut heute noch den Tempel. Gott ist zeitlos, wir dürfen nicht die Bibel immer aus Vergangenheit sehen, sondern Jesus baut heute noch und er ist derzeit da. Und er gibt euch die Kraft, euch zu konzentrieren. Ich bin mit euch. Was bedeutet das für uns, wenn wir Opfer bringen wollen? Jedes Opfer, was wir für Jesus bringen, ist für ihn wohlgefällig. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Im Himmel wird Gott sagen, jeden Tag, wo du 5 Minuten für deinen Nachbarn gebetet hast, das habe ich mitbekommen und das gefällt mir. Dass du deinen Kindern mal vorgelesen hast, das gefällt mir. Ich bin meinen Eltern überaus dankbar, dass sie mir erzählt haben, wie sie zum Herrn gefunden haben. Weil Kinder könnten ja glauben, Eltern sind schon immer so gewesen, dass sie an Jesus glauben. Aber wir sollten auch den Leuten erzählen, wie wir vorher drauf waren. Vorher waren wir chaotisch und hoffnungslos verloren und haben vielen Blödsinn gemacht und Gott hat uns verändert. Wenn wir das Evangelium predigen, dann soll im Zentrum Jesus stehen, der uns verändert. Und wir sollten den Kindern ehrlich sagen, zum Bibellesen habe ich nicht immer Lust, aber Gott schenkt mir die Kraft, mit ihm überspringe ich die Mauer. Cicero hat mal gesagt, Faulheit ist die Furcht vor Arbeit. Und auch als Christen arbeiten wir. Beim Bibellesen, beim Reden. Und am schlimmsten ist, liebet eure Feinde. Feinde sind nicht Leute, die uns umbringen, sondern die Feinde, die etwas Feindseliges wollen. Das ist der Autofahrer, der euch in der Kurve schneidet. Das ist am Arbeitsplatz, der euch in Urlaub wegnimmt, obwohl sie es vorher schon gesagt hat. Das sind Leute, die euch nicht mögen. Liebet eure Feinde. Und dafür brauche ich Jesus. Und am Schluss möchte ich einfach nochmal in Erinnerung rufen, Kolosser 3,23 steht, alles was er tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Wie oft muss ich selber ehrlich sein, dass ich für mich arbeite und nicht für den Herrn? Ich lerne jetzt für die Uni, für mich, dass ich gute Noten schreibe und dass ich die Uni schaffe, oder für den Herrn. Das sage ich, möchte ein Stück Herrlichkeit mittragen und sagen, ich lerne fleißig, weil ich für Gott arbeite. Wenn der Bürgermeister jetzt reinkommt, wird mir alle aufstehen und sagen, Grüß Gott. Und wenn wir für den Herrn arbeiten, sagen wir, alles ist gut genug für ihn. oder wir wollen das Beste für den Herrn geben. Interessant ist, bei Petrus, zuerst nimmt das Bild der Bausteine und dann nimmt das Bild der Priester. Bausteine, wir sind lebendige Bausteine, dass wir einen Schutzraum geben, und dann sind wir Priester, die innen drinnen leben und den Raum gestalten. Und am Schluss möchte ich einfach fragen, tun bleibt in Erinnerung. Was möchtest du heute tun, um Gemeinde zu bauen und Familie zu bauen? Möchtest du heute deiner Familie sagen, Dankeschön. Dankeschön, dass ich mit euch die Zeit genießen darf. Dankeschön fürs Bügeln. Ich weiß, Hemden sind fürchterlich zu bügeln und ich bin meiner Mutter dankbar dafür. Ich bin dankbar für dieses wunderschöne Wetter und ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. Weil ich weiß, andere Christen können nicht so frei einen Gottesdienst feiern. Transformation. Wer ein bildliches Gedächtnis hat, der merkt, ein Baustein kann zu einem Priester werden. Und kein Film kann das liefern. Ich habe noch keinen 3D-Film gesehen, der aus einem Stein einen Priester gemacht hat. Und da sehen wir, was Gott machen kann. Gott benutzt Bilder, um uns seine Wahrheit zu zeigen. Und das möchte ich abschließen mit einer Frage. Möchte ich heute hier hinausgehen als Beter oder Stöhner? Je länger ich in der Gemeinde bin, desto mehr fällt mir auf. Es könnte besser organisiert sein, es könnten neue Lieder sein, es könnten mehr Teilnehmer sein, der Aufstrich könnte besser sein. Irgendwas wird mich immer stören. Aber was ist meine Opferbereitschaft? Zu stöhnen und zu meckern oder zu beten, sagen, hey, du hast mir die richtigen Leute geschenkt, denn dadurch kann ich Liebe üben. Im Kloster kann ich Liebe nicht üben. Liebe deinen Nächsten, im Kloster nicken die Leute und sie dürfen nicht reden. Aber bei Konflikten und Streiten, wenn mich etwas stört, daran kann Liebe wachsen. Und das möchte ich einfach mitgeben, wachsen in Christus. Wenn wir um Jesus bauen, dann erweckt er alles. Er bewegt Bausteine. Und das ist was wirklich, wirklich Tolles, weil ich merke das bei vielen Leuten, die gesagt haben, ich weiß nicht wie, aber Gott hat aus mir irgendwas gemacht. Gott hat aus Versagern Tolles gemacht. Gott hat aus mir auch etwas gemacht. Einer, der lernvoll ist bis zum geht nicht mehr in der Volksschule anschauen, studiert jetzt. Gott macht etwas. Und das ist etwas Tolles. Weil meine Eltern mir auch gezeigt haben, wenn du mit Jesus gehst, hast du viele Stolpersteine. Aber er benutzt sie als Bausteine für dein Leben. Und das wünsche ich euch auch. Egal wie viele Stolpersteine im Leben hineinkommen, Jesus verwendet das als Bausteine. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du der Eckstein bist, der alles zusammenhält und dass du uns die nötige Kraft schenkst dafür, dass wir trotz Hindernisse unseren Glauben leben dürfen. Und ich danke dir für Ampelwang, für diese vielen Leute, die dich einfach lieben und gern haben. Und ich bitte dich einfach, dass du diese Gemeinde in Ampelwang verwendest als lebendige Bausteine, damit sie ein Licht sein können für deine Herrlichkeit und dass noch viele Menschen in Ampelwang und Umgebung einfach zu dir finden, dass sie Erlösung und Gnade erfahren dürfen bei dir. Und danke, dass du so viel bewirkst und dass Christsein kein Druck und kein Zwang ist, sondern alles aus Liebe zu dir geschieht. Und danke, dass du uns diese Kraft schenkst. Und ich wünsche mir einfach, dass im Anfang noch weiterhin die nächsten 100 Jahre dein Licht leuchten darf, dass die Kinder dich erkennen dürfen und auch die Erwachsenen, dass du ihnen Kraft schenkst. Und danke dafür, dass du uns diese zwei Bilder gegeben hast vom Baustein und vom Priester und dass du das bewirkst, dass du der Eckstein bist und die Kraft und dass wir Mauern mit dir überspringen dürfen. Und so wie damals schon bei Haggai der Tempel vollendet worden ist, dass du auch diesen Gemeindetempel hier, wenn man so sagen kann, in Ampelwang, dass du den vollendest, dass du die Gemeinde weiterbaust zu deiner Herrlichkeit. Amen.